Sonator.
Henning Krause arbeitet in der Berliner Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft und ist mein Chef. Jedenfalls bezeichne ich ihn immer so. Dabei weiß ich gar nicht wirklich, ob das überhaupt stimmt. Hallo Henning.
Moin Holger.
Bist du wirklich mein Chef oder bist du so mein also ich behandle dich immer wie mein Chef.
Chef klingt immer so, als ob ich dir dauernd sagen könnte, was du tun solltest, ja, aber ich bin vielleicht dein Auftraggeber beim Resonator.
Ein Chef nicht, wer ist denn da mein Chef?
Ja, bist du nicht dein eigener Chef? Bist du nicht selbstständig?
Ach so, ja gut, aber letztes Mal, als wir diese Aufnahme versaut hatten, hast du mir hinterher eine ziemlich klare Arbeitsanweisung gegeben, muss ich sagen.
ich würde sagen, ich bin dein Auftraggeber und du machst den Resonator für uns, für die Helmholtz-Gemeinschaft. Und ja, eigentlich bin ich halt ja Social Media Manager in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft und kümmere mich da um Social Media Kommunikation, wozu halt auch das schöne Resonator-Podcast-Projekt gehört.
Das fast anderthalb Jahre Pause gemacht hat. Warum haben wir eigentlich so lange Pause gemacht?
Ja, die letzte Folge war im Dezember, aber sogar im Dezember 2019. Mhm. Und was war da los? Längste Winterpause der Welt. Obwohl, ich habe noch andere Podcasts gehört, die schon länger in Winterpause sind, aber gut. Also wir haben ja so eigentlich eine ungeplante Auszeit genommen und das fiel bisher so in dieses Pandemiejahr 2020 rein. Und das war eigentlich so gar nicht geplant. Es ist nur so gewesen, dass diese Beauftragung, die wir bei dir hatten, Holger, auch ausgelaufen ist. Man beauftragt sowas ja nicht irgendwie, bis das der Tod uns scheidet, sondern wenn jemand sowas für einen macht gegen Geld, dann beauftragt man das immer mal so für ein paar Jahre zum Beispiel. Und da war jetzt schon die zweite Beauftragung war ausgelaufen und dann haben wir uns bei der Helmholtz-Gemeinschaft mal so ein bisschen überlegt, wie geht das für uns podcastmäßig weiter. Und dann kam aber irgendwie noch Corona dazwischen, wo auch erstmal viele Leute andere Dinge zu tun hatten, als sich um irgendwelche Podcast-Ausschreibungen zu kümmern. Ja, und dann war noch der Boom mit dem deutschen Podcast von NDR Info, dem Coronavirus-Update dazwischen. Und ja, wir haben uns dann erstmal intern so überlegt, wie wir weitermachen wollen.
Obwohl ich ja der festen Überzeugung bin, wenn wir zufälligerweise in die Pandemie hinein weitergesendet hätten, hätte ich wahrscheinlich mit dem Wohnmobil in Braunschweig vorm Helmholtz-Zentrum gestanden und wäre jeden Tag reingerannt und hätte mir irgendjemanden gekrallt, um mit dem eine Sendung zu machen. Hätte auch geil werden können.
Ich habe jetzt dann persönlich den am Anfang, gerade in der ersten Phase, den Drosten-Podcast und dann auch den Zizek-Drosten-Podcast gehört und wir haben zwar auch Expertinnen und Experten, also insbesondere Melanie Brinkmann, genau aus Braunschweig und auch Herrn Meyer-Hermann, das sind so zwei sehr bekannte Namen aus Braunschweig.
Meyer-Hermann, ja, wer sich jetzt fragt, das ist der mit dem Pferdeschwanz, ne?
Der mit dem Pferdeschwanz, genau. Also da gibt's auch Podcast-Empfehlungen. Melanie Brinkmann kann man bei Thilo Jung hören und Michael Meyer-Hermann war beim NDR-Podcast Die Idee zu Gast. Also die Folgen kuratiere ich auch in unseren kuratierten Podcast-Feed rein. Wissenschaft auf die Ohren, den kann man auch abonnieren. Und da kriegt man auch manchmal so Kuratierungen in den Podcatcher gespielt.
Ist in diesem kuratierten Feed eigentlich auch der berühmte Vrindt-Wissenschaftspodcast?
Der Vrindt-Wissenschaftspodcast. Holger, wolltest du hier was pluggen?
Nein. Du musst das ja hinterher abnehmen, dann schneidest du mir das wieder raus. Hier.
Ich nehme gerne einzelne Folgen auf, die besonders herausstechen sind.
Klar. Nochmal zurück zu dieser Beauftragung, was, glaube ich, den wenigsten klar ist. Wir geben hier Steuergelder aus. Das ist die Helmholtz-Gemeinschaft ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts.
Es ist streng genommen privatrechtlicher e.V., aber wir sind sozusagen öffentlich unterwegs werden größtenteils aus Steuergeldern finanziert. Und ein witzig kleiner Teil davon kommt bei der Beauftragung bei dir an, dafür, dass wir sagen, lieber Holger, mach doch bitte mal Podcast. Genau,
das ist so ein Problem. Das ist den meisten, die in so ganz normale Privatwirtschaft arbeiten, wahrscheinlich gar nicht klar. Ich hatte das früher auch bei der ARD, wenn wir da irgendwas beauftragt haben, Software, irgendwas. Du kannst dich einfach hingehen, kannst sagen, ich weiß, da hinten dieser Dienstleister macht's genauso, wie ich es haben will. Dem gebe ich jetzt den Auftrag und dem gebe ich dafür Geld. Dann gibt's fürchterlichen Ärger mit erstmal allen möglichen Abteilungen in-house und wahrscheinlich dann noch irgendwelchen Konkurrenzfirmen, die dann theoretisch ein Klagerecht haben. Das heißt, da gibt's dann so ein ganz kompliziertes Vergabeverfahren letztlich, ne?
Ja, ganz kompliziert. Also bei richtig großen Aufträgen, die du europaweit ausschreiben musst, da wird's richtig kompliziert. Aber es ist ja auch gut und richtig so, dass wenn wir mit öffentlichen Geldern arbeiten, dass wir die sinnvoll ausgeben und dass das auch kontrolliert gesteht und dass auch das sozusagen nicht nur, weil ich dich jetzt schon kenne, du da den Folgeauftrag kriegst, sondern da macht man eine Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe. Das ist dann alles Bundesrechnungshof-Proof und so weiter. Ja. Aber was wir eigentlich eher überlegt hatten, war, wie wir da so podcastmäßig dann ja weitermachen wollen. Also den Resonator gibt's ja jetzt schon seit 7 Jahren oder zumindest hat er 7 Jahre lang schon gesendet. Und ja, wir haben uns dann eigentlich überlegt, ist das Format irgendwie auch so noch das Richtige? Also man überlegt sich ja bei allen Kommunikationsaktivitäten, die man macht, was ist eigentlich so mein Kommunikationsziel, was ich erreichen will? Was ist meine Interaktionsgruppe, mit der ich interagieren will? Und dann guckt man sich natürlich auch um, was ist so anderweitig auf dem Podcast-Markt so gerade los und hip. Und da haben wir schon gesehen, dass wir sozusagen mit dem Resonator also auch ein spannendes Format haben, mhm, und auch eine sehr eingeschworene, sehr nette Community.
Die Interaktionsgruppe ist das, ja? Das ist, was ja, man so als Community, okay, Interaktionsgruppe ist, okay. War so ein Wort, das ich nicht kenne. Also.
Ja, ich sag halt gerne, also ich habe ja schon gesagt, ich kümmere mich um Social Media Kommunikation und da ist mir das Wort Zielgruppe, was sonst gerne benutzt wird, eigentlich zu einbahnstraßig gedacht.
Stimmt, das ist so was, was wir beim Hörfunk und beim Fernsehen haben, da predigt man so von der Kanzel runter. Ne?
Ja. Man sendet und die anderen hören zu und dann sind die schlauer und man selber hat seinen Job getan und muss nicht mehr weiter zuhören. Mhm. Und deswegen sage ich eigentlich eher, weil das ja konstitutiv für die Social Media Kommunikation eigentlich ist, dass wir über Interaktionsgruppen reden, weil es auch um den Brückkanal geht. Der ist zwar bei Podcasts immer ein bisschen schwierig, aber mindestens mal.
Immerhin haben wir einen Kommentarbereich auf dem Blog, ja, wo der Brückkanal eigentlich sehr, sehr weit offen steht und erstaunlich wenig genutzt wurde. Das ist entweder heißt das, wir haben alles richtig gemacht.
Ja, oder wir könnten auch noch mal ein bisschen aktiver dazu auffordern. Das war auch ein Wunsch, warum ich heute noch mal so eine Sendung jetzt hier mit dir aufzeichnen wollte. Einerseits melden wir uns jetzt seit jahrelanger Inaktivität wieder. Wir wollten euch mal zurufen, bleibt dabei, es geht bald weiter. Haltet den Feed abonniert oder abonniert ihn neu. Und insbesondere Interaktionen, sprich Feedback zu Themen oder ExpertInnen wünschen, nehmen wir gerne auf. Aber ich war eigentlich gerade noch dabei, nochmal
zu gucken, zu erzählen, wie ihr euch überlegt habt, dass es weitergehen soll. Ja. Und was da an erfolgreichen Formaten gibt, also True Crime oder Sex ist halt schwierig in dem Kontext, in dem wir arbeiten.
Aber es wäre mal spannend, oder? Was soll da Bürger auf Tour durch die Helmholtz-Zentren?
Sex-Podcast durch die Helmholtz-Zentren.
Wir haben das wirklich überlegt, jetzt nicht Sex-Podcast zu machen. Ja. Aber wir haben überlegt, ob man nicht auch mal so Themen-Podcasts machen kann. Also jetzt nicht nur manche Leute meinen ja eine einzelne Sendung, wenn sie Podcasts sagen, aber ich meine jetzt wirklich, dass man vielleicht auch eine abgeschlossene, monothematische Serie oder so macht. War bei uns irgendwie mit in dem Erörterungsprozess dabei. Ich habe da Konzeptpapiere intern geschrieben und so. Dann haben wir natürlich auch geguckt, was sind allgemein erfolgreiche Formate. Es gibt die ganzen Klassiker wie This American Life oder Radiolab. Siri hast du, glaube ich, eben schon gesagt. Es gibt aber auch in Deutschland viele erfolgreiche Formate, die ich zum Beispiel von der Erzählstruktur oder vom Format her auch echt super spannend fand. Also zum Beispiel 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Das ist halt auch eine, glaube ich, NDR-Produktion. Und ja, hat jetzt nicht unbedingt nur oder direkt was mit Wissenschaft zu tun, aber da geht's halt um ja den Hass in der Gesellschaft und wo der herkommt und insbesondere, was man dagegen machen kann. Und das war zum Beispiel so ein Format, wo ein Experte, der ein Thema recherchiert hat und da schon richtig unterwegs war und O-Töne gesammelt hat und im Prinzip schon die Storyline im Kopf hat, sich dann ins Studio mit einer zweiten Moderatorin setzt und dann wird er sich ausgetauscht und,
ja, und immer mal so O-Töne eingespielt und sowas.
Ja,
ja. Ja, das kenne ich von 99% Invisible. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ist auch im weitesten Sinne ein Wissenschaftspodcast, der allerdings, ich sag mal so, alltägliche Phänomene, die uns eigentlich völlig verborgen sind, abbildet. Da gibt's dann halt so Sendungen über Briefmarken. Und in der Sendung über Briefmarken stoßen sie dann darauf, dass es eine Briefmarke gibt von einem quasi Mikrostaat, der sich an Bord von 14 Schiffen, die im Suezkanal festgesteckt haben, mal gebildet hat, die ihre eigene Briefmarke rausgeben. Und so, und das dann auch mit O-Tönen und Experten und so, ja.
Und das war eine Folge oder über mehrere Folgen hinweg?
Diese Suez- und Briefmarkenfolge ist eine Folge. Ah. Aber die Art und Weise, solche Folgen zu produzieren, das ist immer gleich. Die haben dann allerdings auch richtig Personal. Ne? Da sind dann immer so 3, 4, 5, 6 Leute dran beteiligt an so einer Sendung. Sendung direkt.
Genau, das hatten wir halt auch überlegt, ob man das, wenn man das möchte, dann muss man da natürlich auch sehr viel andere Ressourcen drauf gießen. Das wäre auch denkbar gewesen. Ein anderes Format, was wir noch mit auf dem Schirm hatten, war auch jetzt nicht so ein True Crime im Sinne von Mördergeschichte Format, aber so, man kann ja auch irgendwie so einen Spannungsbogen aufbauen in der Wissenschaft irgendwo. Also was mich da zum Beispiel fasziniert hat, war dieser Finding van Gogh Podcast vom Städel Museum in Frankfurt. Und das ist jetzt zwar irgendwie nicht Naturwissenschaftskommunikation, so wie wir das hier machen, sondern Kunstgeschichte. Aber auch das war ganz spannend. Also haben sich über mehrere Folgen ging es da um die Rätsel eines Van Gogh Gemäldes, das sie da haben im Städel Museum.
Dass man sowas spannend erzählen kann. Also das hat Thomas Naumann in Resonator 125 über die Gesetze der Natur bewiesen. Also der hat ja im Grunde Wissenschaftsgeschichte erzählt in dieser Sendung.
Ich sehe schon, jetzt sind wir schon hier bei den Editors Picks, das ist genau richtig. Also wenn ihr jetzt neu reinkommt und vorher noch nicht Resonator gehört habt, genau, diese Folge ist sicherlich eine, mit der man einsteigen kann.
Ja, also es ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Deformation professionell, die unser eins hat. Jetzt zumindest, ich komme aus den alten Medien, ich kenne sehr viele KollegInnen, die ihren eigenen Kram nicht nochmal hören. Ja, die hören den dann nochmal ab, um irgendwas zu schneiden und so, aber danach ist das Ding gesendet. Und so geht mir das auch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich extrem viel produziere auch. Aber den Naumann, den höre ich mir alle halbe Jahr, höre ich mir den nochmal an. Also ich habe den schon viermal gehört. Das ist völlig faszinierender Typ gewesen, völlig faszinierende Sendung.
Du hast ihn auch in der nächsten Sendung, die wir als nächstes nach dieser ausstrahlen, auch nochmal kurz gedroppt gehabt, glaube ich.
Ja, ja, genau. ich bin einfach fürchterlich beeindruckt von ihm.
Genau.
Und in der nächsten Sendung, die dann kommt, das können wir ja dann auch noch mal schon mal droppen, da geht's halt um das Vakuum. Und Naumann hat mich ja gekriegt und dann haben wir festgestellt, dass im Vakuum was faul ist.
Ja. Mehr erfahrt ihr da.
Genau.
Und ja, da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, dass der Resonator war bisher keiner von solchen Storytelling oder Featuresken oder irgendwie jetzt über mehrere Folgen Spannungsbögen aufbauende, bleiben Sie dran, um zu erfahren, wer den Nobelpreis bekommen hat oder so. Irgendwelche solche Dinge haben wir bisher nicht gemacht. Was ich aber letztes Jahr auch ganz spannend fand, 2020, war halt das ja mit dem Abheben des Zizek-Drosten-Podcasts eigentlich der meandernde Wissenschaftsgesprächspodcast halt ja eigentlich geadelt worden ist. Ja. Weil eigentlich hat der NDR ja genau das gemacht, was du mit dem Resonator und andere auch schon vorher in anderen Produktionen gemacht haben, nämlich einfach, man setzt sich zusammen, als wenn man, keine Ahnung, zusammen irgendwie 2 Stunden im ICE sitzt und das machen sie, ach, das forschen sie, ne? Und erzählen sie mal. Und wir sind dann, haben uns halt überlegt, dass wir in dieser Abwägung des Ganzen, was man will und was man machen kann und worauf man irgendwie Ressourcen gießen kann, dass wir eigentlich erstens auf gar keinen Fall die Interaktionsgruppe, die wir schon haben, die Hörerinnenschaft, verlieren wollen. Und dass wir aber sozusagen, wenn wir jetzt ein ganz anderes Format machen würden, dass nicht so einfach wäre, da jetzt unbedingt alle Leute mit zu konvertieren. Und dass der Resonator an sich, wie er ist, als Gesprächsformat auch gut ist. Und dass wir also dabei bleiben wollen und sind jetzt also sozusagen, obwohl es da so anderen heißen Scheiß gibt da draußen, was andere Formate angeht, die wir gerade schon so ein bisschen dargestellt haben, haben wir uns entschieden, dass wir weiter beim Gesprächspodcast bleiben wollen. Er ist auch, muss man auch ganz klar sagen, auch günstiger zu produzieren für uns.
Ja.
Und ja, also andere Dinge werden auch gleich bleiben. Wir werden den frei empfangbaren Podcast-Feed beibehalten. Wir werden weiter unter Creative Commons Lizenz bleiben. Es gibt bei uns keine Depublikation, so wie bei deinen anderen Auftraggebern, Holger. Und die Folgen bleiben alle online.
Wobei ja, bei meinen freien Auftraggebern, da bleiben die auch alle online. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird halt viel depubliziert. Ja.
Ja, und insbesondere freuen wir uns, dass du dir auch vorstellen kannst, Holger, mit uns weiterzumachen. Und dementsprechend haben wir dich jetzt wieder als Dienstleister
gewonnen. Ja, da kann ich überhaupt nicht klagen. Du sagtest, wir bleiben im Freien. Wir gehen aber jetzt auch, da hast du dich ja lange mit Händen und Füßen gewehrt, ich nur mit Händen. Wir gehen zu Spotify.
Ja, genau. Also wir haben, ich will das vielleicht nochmal sagen, was der Hintergrund ist. Also wenn ihr das jetzt hier auf Spotify hört oder hören solltet, man kann Podcasts auch außerhalb von Spotify hören. Und alte Männer wie Holger und ich waren das eigentlich auch jahrzehntelang, nein, oder zumindest jahrelang so gewohnt, dass man das so machte. Spotify ist halt, das klingt mittlerweile für viele Leute so wie ein Synonym für Audio auf dem Smartphone. Ich will auch gar nicht sagen, dass das falsch wäre. Es ist nur so, dass man Spotify als einen Dienst in the Middle, als einen sogenannten Intermediär eigentlich gar nicht braucht, um Podcasts zu hören, sondern wie Podcasts früher mal entstanden sind und wie sie aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll zu konsumieren sind, sind halt über ja Podcast-Apps, die man direkt auf dem Smartphone installieren kann. Und wo eben nicht dann ein Anbieter wie ein Facebook oder ein Apple oder so in the middle dazwischen sind, sondern man direkt auf an vrind.de oder an resonator-podcast.de eine Abfrage stellt und sagt, hast du eine neue Folge für mich? Und wenn ja, dann wird die runtergeladen. Und ich habe mich jahrelang in der Tat, wie du sagst, eigentlich dagegen gewehrt, auf diese Plattformen zu gehen, weil ich eigentlich sehe, dass diese Plattformen das nicht unbedingt besser machen, sondern dass sie eher dieses freie Ökosystem der frei empfangbaren Podcast-Feeds gefährden, dadurch, dass sie dort reingehen. Und ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, also der Resonator ist natürlich auch werbefrei und wird es immer bleiben, weil das einfach ein Angebot von uns an euch Hörende ist. Mhm. Aber wenn man halt in diese Plattform reingeht, dann hat man nicht mehr so richtig die Kontrolle. Holger, du bist doch auch mit einigen Podcasts da drin, ne? Wie fühlst du dich da drin?
Es ist so, ich habe da überhaupt keine Reichweite, muss ich sagen. Also ich bin mit zwei meiner Vrind-Formate dahin gegangen, mit der Wissenschaft und dem Geschichtsunterricht, weil ich dachte, wenn ich da was hinspiele, dann das, was die stärkste Breitenwirkung entwickeln kann, weil sowohl der Geschichtsunterricht als auch die Wissenschaft, sonst ist es halt irgendwie so, das ist prima Partywissen, was wir da vermitteln. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich überhaupt mir angucken kann, was das für eine Auswirkung und was für einen Impact man da haben kann, dann vielleicht mit so zwei Sachen, die ja snackbar sind, so, ne? Snackable Content. Und meine Reichweite ist da, das ist nicht der Rede wert. Also ich nehme das praktisch nicht wahr, dass ich da ausspiele. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Werbung um mich herum läuft, wahrscheinlich, weil sich das gar nicht lohnt, dahin Werbung zu verkaufen.
Genau, ansonsten vielleicht kann man das nochmal so auch ganz explizit sagen. Also weil wenn ihr das jetzt hier bei Spotify hört, wir reichen das bei Spotify ein, um mehr Reichweite zu erzielen und auch Leute, die keine eigene Podcast-App benutzen, sondern nur Spotify zum Podcast hören benutzen, dann ein Angebot zu machen. Aber es ist nicht so, dass da irgendwie Geld von oder zu Spotify fließen würde. Es gibt keinen Sonderdeal, dass Holger dafür extra Geld von Spotify kriegen würde, sondern es ist lediglich ein Yet another Ausspielweg.
Genau.
Hier im Resonator wirst du ja zum Glück von uns bezahlt. Trotzdem finde ich, wir haben jetzt hier mal sozusagen offengelegt, warum wir da reingehen, nämlich wegen der Reichweite, dass wir aber auch ein bisschen mit komischem Gefühl da reingehen. Gleichzeitig kann man nochmal sagen, wenn ihr uns jetzt in Spotify hört, die wesentlich geilere Listening Experience ist da draußen in einer Podcast-App eurer Wahl. Wo es zum Beispiel solche coolen Sachen wie Kapitelmarken gibt, die man dann anspringen kann, wo man, keine Ahnung, wenn man nochmal zurückspringen möchte zum Kapitel über die Vakuumforschung mit Frau Heinemann vom DESI, dann kann man da nochmal hin zurückspringen oder auch, wenn man merkt, dass jetzt der Technik-Schnack hier mit Henning und Holger kommt, dann kann man den überspringen.
Also genau.
Ja. Viele andere gute Podcasts sind auch nicht bei Spotify, so wie wir das früher auch waren. Insofern auch wirklich die Empfehlung, installiert euch eine Podcast-App.
Aber finden wir das gut, dass die nicht bei Spotify sind? Also wäre es nicht schön, wenn die da auch gefunden werden könnten? Weil das Problem ist ja, dass wenn du neu anfängst, wenn du vergleichsweise klein bist, nicht schon eine große Community hast, die du bespielst, verzeihung, eine große Interaktionsgruppe. Ja. Du bist ja im Grunde gezwungen, du kommst an Spotify ja überhaupt nicht mehr vorbei, wenn du sichtbar werden willst.
Ja, wie gesagt, andererseits habe ich das bisher für die reine Lehre gehalten, zu sagen, wir als öffentlich finanzierte Organisation wollen nicht irgendwie noch einen weiteren Sargnagel in die frei empfangbare Podcast-Welt reinschlagen, dadurch, dass wir eine Intermediärplattform durch unseren Content noch stärker machen. Also in anderen Plattformen, ich kümmere mich ja auch um Facebook und Instagram und hast du nicht gesehen. Und da muss ich schon sagen, wir als öffentlich finanzierte gerade Wissenschaftseinrichtung, die auch sehr natürlich stark wahrgenommen wird, um echte Fakten in Diskussionen reinzubringen, wir werden schon manchmal dafür kritisiert, dass wir zum Beispiel überhaupt nur eine Facebook-Seite haben, weil es dann heißt, ihr unterstützt die ja auch und damit implizit auch Probleme in der Gesellschaft wie Hassdiskurs und Fake News und so weiter. Ja, gut, wo ich immer sage, ja gut, das ist, kann man so sehen. Andererseits, wenn FC Bayern München seine Facebook-Seite löschen würde, würde deutlich mehr Leute irgendwie, würden deutlich mehr Leute da irgendwie vielleicht sagen, jetzt muss ich da auch nicht mehr hingehen.
Nein. In der Tat. Das heißt, letztendlich das Einzige, was sich ändert, ist, wir sind jetzt auch auf Spotify hörbar, ne?
Genau, also es ändert sich nichts an dem frei empfangbaren Feed, der bleibt genauso da und genau.
Moment, machen wir die kurzen Folgen eigentlich noch?
Nee, die haben wir nämlich, haben wir eigentlich jetzt nämlich nicht mehr. Das war ja auch so eine Sache, dass wir mal gedacht haben am Anfang, wir könnten vielleicht neue Leute in das Podcast-Universum reinziehen, indem wir nicht nur unsere langen Folgen, die ja doch schon über eine Stunde gehen, machen, sondern mal kurze Folgen auch dann einstreuen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen stattdessen halt, gehen wir auf Spotify. Und Holger, du wolltest auch mal ein bisschen experimentieren mit...
Ja, so Audiogramm, wenn irgendwo mal ein schönes Statement ist, das sich tatsächlich als snackable Content verbreiten lässt, genau. Ja, aber die Menschen haben in den 8 Jahren, die es das jetzt gibt, oder uns es gibt, wahrscheinlich gelernt, sich mit langen Stücken auseinanderzusetzen, ja.
Ja, da wollte ich dich nämlich auch mal was fragen, Holger. Ob du dir vorstellst, weißt du eigentlich, wie lang im Durchschnitt unsere Folgen sind?
Im Durchschnitt?
Ja.
Nee, kann ich nur schätzen.
Du kannst auch, und wenn du von mir aus kannst du auch schätzen, wie lange im Durchschnitt die kurzen Folgen, wie lange im Durchschnitt die langen Folgen sind.
Ich würde sagen, die langen Folgen sind im Durchschnitt 1 Stunde und 15 Minuten.
Nicht schlecht, 1 Stunde 17.
Ja. Weil es sind sehr viele, so 1 Stunde 5, 1 Stunde 8 und eine Handvoll 2 Stunden 10 oder sowas. Ja. Die kurzen sind im Schnitt bei 13 Minuten.
17.
17. Oh, das ist lang.
Ja. Ja, ich habe nämlich so ein kleines Statistikrätsel. Weißt du auswendig, wie viele Folgen wir haben, Holger?
162?
164, Mist. Okay, nicht schlecht. Wenn ich die alle am Stück höre, wie lange brauche ich dann?
jetzt müsste ich schnell im Kopf rechnen sein, bin ich aber nicht. Wenn die alle am Stück hörst, warte mal, wie lange brauchst du, was sind da? Ich hab's gleich. 2, 3, 4, 5,5 Tage.
Nicht schlecht. 5 Tage, 20 Stunden.
Okay. Ja.
Super.
Ja, vielleicht bin ich, das war jetzt so grobes Kopfrechnen, übrigens. Kopfrechenheuristik. Schmeiß mal alles in den Topf früher um und guck, was rauskommt, ja. So ähnlich geht übrigens auch Quantencomputer. Worüber wir demnächst auch eine Sendung haben. Da freue ich mich übrigens besonders drauf, weil das letzte Mal, dass ich im Resonator über Quantencomputer gesprochen habe, war mit dem Chef vom Supercomputer in Jülich. Und der hatte damals noch gesagt, das sei es Quatsch. So hat er es nicht formuliert, aber ich glaube, so hat er es gemeint.
Ah, gut, jetzt hören wir nochmal andere Leute dazu. Ja, wie viele Downloads haben wir denn, Holger?
Oh,
insgesamt.
Ich habe.
Oder auch pro Folge, wenn du einen Schnitt schätzen müsstest.
Im Schnitt pro Folge? 20.000?
Ja, 29.000.
Oh. Genau.
Wobei da ist viel Longtail dabei. Ich habe jetzt nochmal so reingeguckt, also in so eine durchschnittliche Folge, wie zum Beispiel die letzte Folge hier mit Daniel Jakob vom Gerix, die 164, die wurde dann in der ersten Woche so 10.000 Mal runtergeladen, nach einem Monat so 15.000 Mal und jetzt aber über einen ziemlich langen Longtail dann doch 42.000 Mal, also der Schnitt ist so bei 29.000
Downloads. Ist das eigentlich gut oder ist das schlecht? Ich meine, ich kenne so ein paar Zahlen, die dann so verbreitet werden, insbesondere von so Spotify-Exclusive-Produktionen, Fest und Flauschig und sowas. Aber erstens haben die sowieso einen unfassbar großen Hebel, weil wenn du Schulz und Böhmermann bist, dann hört dich eh jeder. Andererseits glaube ich diese Zahlen oft nicht, die da so rumfliegen. Hast du da eine Vergleichswerte eigentlich?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, ich habe jetzt auch einfach so ganz unkritisch von Downloads gesprochen, wenn man da mal wirklich drüber nachdenken will, dann muss man das irgendwie alles ein bisschen problematisieren und sagen, ja, streng genommen können wir nicht messen oder messen wir hiermit nicht, ob ein Download auch wirklich zu Ende durchgeführt worden ist. Wir messen natürlich überhaupt erst recht nicht, ob er wirklich angehört wird. Das können wir maximal aus den Apple Podcast Statistiken sehen, wenn Leute diese Apple eigene Podcast App auf iPhones benutzen. Aber wir haben ja nicht nur HörerInnen dort. Das heißt, was wir streng genommen messen, sind Download-Intents, also gestartete Download-Vorgänge. Und ob die dann wirklich angehört würden oder ob die vielleicht von einer Person mehrfach oder von einer ganzen Familie angehört wurden und es eigentlich mehr Listens als Downloads sind.
Ja, das ist also, so heute ja Print, ne?
Ja.
Pro verkaufte Zeitung annehmen, dass die 180 Leute gelesen haben oder so ähnlich.
Und dann druckst du nochmal irgendwie 5.000 Stück und legst die in Flughäfen rein, genau. Und guckst, ob die einer mitnimmt, ja. Also letztendlich, ich kann deine Frage, also das Einzige, was ich sinnvoll sagen kann, ist, dass es sich über die Jahre stark gesteigert hat. Mhm. Es hat sich etwa verdreifacht über die Jahre. Und das freut uns, das kann man gut sagen. Selbst wenn davon nur die Hälfte wirklich angehört worden wäre, wäre es mit anderen Reichweitezahlen, die wir sonst haben, was unsere eigenen Produkte angeht, sehr gut. Und insofern sind wir damit irgendwie auch zufrieden.
Wie mir ein anderer Auftraggeber mal gesagt hat, weißt du, Holger, gemessen an dem, was wir sonst so für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben, kostet dieser Podcast gar nichts. Und die haben besser bezahlt als du.
Offener Kontaktpreis ist ja so eine Marke, die man so ausrechnet in dieser Kommunikationsbranche. Und da ist es sehr günstig, genau. Ja, ansonsten habe ich hier noch Nerd-Statistiken, die vielleicht nicht so super interessant sind, aber vielleicht...
Für mich vielleicht schon, und Laber-Podcast kommen ja auch gut an.
Was glaubst du denn, auf welchen Quellen wir gehört werden? Ich habe da anzubieten, entweder Leute, die im Webplayer uns hören, Leute, die sich das von der Webseite runterladen, oder Leute, die uns über den Podcast-Feed in einer Podcast-App hören. Wie stellst du da die prozentuale Verteilung?
Ich fange mal abstrakt an. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir stärker per Web und Web-Download gehört werden als viele andere Podcasts. Weil das ist so, was ich öfter mal auch in Rückmeldungen bekomme. So wenn das dann so in den Instituten, in denen wir sowieso unterwegs sind, mit dem Resonator gehört wird, wird das häufig über die Webseite konsumiert, habe ich festgestellt. Ich sag mal 85% Feed, 15% Web.
Gut, valide Schätzung. Wir haben ja 93% Feed.
Okay, wow.
3% über den Webplayer und 4%, die uns dann downloaden auf der Webseite.
Also ich hätte gedacht, das wäre mehr, die dann, okay.
Ja. Also ich finde halt, die Webseite ist insbesondere für neue Hörerinnen und Hörer, die sozusagen uns erstmalig kennenlernen, halt ganz wichtig. Mhm. Und dann hofft man immer, dass man die konvertiert in Leute, die einen abonnieren. Das geht mit diesem wunderbaren Podlove-Subscribe-Button auch sehr einfach, das dann in eine Podcast-App hineinzuschmeißen. Ja, dann, wo wir schon bei den Tops waren, was glaubst du, welche Sendungen haben die Top-Kommentare erzeugt? Es ist eigentlich gemein, weil das kannst du eigentlich nicht wissen.
Kernkraftwerke.
Nee.
Da kannst du sofort, hast du einen heiligen Krieg in den Kommentaren, wenn du so ein Thema machst eigentlich.
Ja, stimmt. Nee, die waren irgendwie nicht bei uns, die KommentatorInnen da. Nee, irgendwie die meisten Kommentare hatten wir in Folge 74. Das war auch mal so eine Reflexionsfolge von uns. 1 Million Downloads hieß die. Mhm. Jetzt übrigens mittlerweile sind wir bei 4,7 Millionen Downloads. Und dann eine supergeile Folge 41, Paläontologie mit Nisa Ibrahim.
Ja, das ist auch eine Wahnsinnsnummer. Ja.
Ja. Ja. Genau, die auch gerne nochmal reinhören. Ist schon alt, aber
es funktioniert ja immer noch.
Cooler Typ.
Hat sich ja nichts geändert. Also das Schöne daran ist ja, der hat diesen Dinosaurier gefunden. Und den hat er halt gefunden und bis dahin erzählt er ja auch nur. Was ist eigentlich danach passiert? Könnten wir eigentlich auch noch mal gucken, ob wir den erreichen, nochmal nachfragen.
Ja, stimmt, könnten wir eigentlich mal machen. Mhm. Ja, das waren so die meist kommentierten. Dann hätte ich noch so die meist downgeloadeten. Willst du da auch mal was schätzen? Oder ich glaube, neulich habe ich dir sogar schon mal was verraten, wer unser meist downgeloadet ist. Oder habe ich das irgendwann erwähnt? Ich weiß
nicht. Nee, komm, erzähl einfach.
Also am meisten ist so Hardcore-Physik, zum Beispiel Quantenphysik, 110.
Ja, und das habe ich alle runtergeladen, weil man mich da live scheitern hören kann.
Robin Sandra vom DESI, 52.000 Downloads. Und ja, wirklich Hardcore-Quantenphysik. Ich persönlich muss auch sagen, ich bin auch für 2 Downloads verantwortlich, weil ich habe es irgendwie, musste es mir nochmal
vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich da saß und immer wieder so Momente hatte, wo ich dachte, jetzt habe ich's. Nee, doch nicht. Und ich glaube, man kann das an meiner Stimmlage hören. Und das Schönste war, ganz am Ende der Sendung, als ich ihn eingepackt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich verstanden, wie diese Quantenphysik funktioniert.
Und als, wir
und als ich die Treppe im Institut runterlaufe, auf halber Treppe, denke ich, nee, warte. Und alles ist wieder weg.
Ja. Ah, sehr schön, ja. Dann zweitmeist gedownloadete Folge, die eben schon erwähnte Folge über die Gesetze der Natur, Resonator 125 mit Thomas Naumann. Aber jetzt habe ich ja gehört, dass du die für die ganzen Downloads verantwortlich
bist. Genau.
Wie viele von den 47.000 sind deine, Holger?
5, 6.
Position 3 der Downloads, da kommen wir jetzt mal, oder 3 und 4 sind externe Gäste, nicht von Helmholtz, sondern von externen haben wir auch manchmal gemacht, finde ich, steht uns auch ganz gut. Position 3 ist mit Joachim Ulrich, Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, über neue Einheiten, Resonator 95.
Auch eine irre, also es war auch eine sehr, sehr starke Folge, ja.
Und dann direkt dahinter noch ein externer, Alexander Gerst, ESA-Astronaut, Folge 75. Und Top 5 habe ich noch Energiewende mit Holger Hanselker vom KIT, Folge 116.
Was ist eigentlich, hast du irgendwie eine Zahl für Gerrit Scharmer, diesen Klangkünstler mit dieser sehr bizarren Installation? Weil das fand ich auch eine sehr beeindruckende Folge, weil es da mehr um Kunst als alles andere ging.
Habe ich jetzt nicht rausgesucht, war auf jeden Fall jetzt nicht in der Top 5. Okay. Kann ich gerne mal raussuchen, jetzt so schnell finde ich es jetzt hier leider nicht. Aber ich finde auch diese Themen und auch die Gäste zeigen einerseits, dass ja so die Hardcore-Wissenschaft geht echt gut, aber ich sehe darin auch ein großes Problem bei den fünf, die ich jetzt eben genannt habe. Es sind alles nur Männer. Also dieser Punkt mit wir sind zu wenig divers ist jedenfalls einer, der mir so in der Reflexion jetzt auch des Podcasts und wie wir weitermachen wollen, also eigentlich am übelsten aufgestoßen ist. Um das Ratespiel an der Stelle auch mal zu beenden, also wir haben eine Frauenquote, wenn ich jetzt sozusagen gucke, in welcher Sendung waren Frauen anwesend, von 26,2%, und das ist halt unterirdisch.
Ja.
Und da bin ich selber nicht mit zufrieden, muss ich ganz klar so sagen, und da will ich besser werden.
Wie ist denn die Quote über die Institute verteilt, also wie viele Wissenschaftlerinnen, wie viele Wissenschaftler arbeiten bei uns?
Ja, das habe ich jetzt auch, ich habe es jetzt nicht direkt hier vor Augen jetzt gerade, aber ich habe das in diesem Zuge auch mal recherchiert, und da muss man ganz klar sagen, dass es halt sehr davon abhängt, auf welchem Seniorigkeitslevel du dir das anguckst. Ne?
Ja.
Also bei den Postdocs und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, da geht es dann noch, da sind wir dann relativ gut und relativ nah dran an der 50%, in der Administration natürlich sowieso. Aber je höher du kommst in dem Seniorigkeitslevel, so Gruppenleiter, Institutsleiter oder dann halt ZentrumsvorständInnen, da wird es dann halt immer weniger. Und ich sehe das halt auch als meine Aufgabe an, als Redakteur im Hintergrund suche ich ja auch die Themen und die Menschen aus. Und ich bin ehrlich gesagt schon seit, auch schon in den letzten Jahren war ich schon immer dabei und habe immer versucht, viel für Frauen zu werben, wenn ich dort halt AnsprechpartnerInnen suche. Aber oftmals heißt es dann doch auch, ja, der Herr Institutsdirektor würde aber gerne selber mal im Podcast sein. Und da muss ich mir nochmal bessere Strategien zurechtlegen, wie ich dann auch intern die Leute überzeugen kann und dann im Zweifelsfall wir auch wirklich die Frauenquote erhöhen. Das ist jedenfalls so mein Wunsch für die Zukunft.
Außerdem neu, habt ihr vielleicht gehört, also das ist jetzt die Ansprache an die Hörerschaft, das Intro. Wir haben das Intro mal ein bisschen modernisiert, weil das war halt auch 8 Jahre alt. Es ist fast ein Jahrzehnt, man macht sich das immer gar nicht so klar. Ne? Mhm.
Außerdem, und Holger, du genderst jetzt auch, habe ich gehört.
Ich bemühe mich.
Sehr gut.
Ob ich das tue, weiß ich nicht. Ich bemühe mich, das zu tun, ja.
Auch neu.
Auch, ja.
Resonator.
Das kann gut sein, dass beim Resonator neu ist. Ja. Ich habe da irgendwie aus Trotz vor 1,5 oder 2 Jahren beim Radio mit angefangen, weil ich dachte, lenk mich, beschwert euch doch. Was interessanterweise so gut wie nicht passiert ist. Es gab, seit ich das mache, genau 2 Beschwerden darüber, dass ich das mache. Wir haben ein neues Intro und die letzte heftige Neuerung bei Helmholtz selbst, weil ich habe jetzt auch natürlich, wenn du nicht Auftragnehmer bist, kriegst du ja auch kaum mit, was dein Laden so macht. Die letzte große Neuerung bei Helmholtz, an die ich mich erinnere, ist das CISPA in Saarbrücken, wo ich ja auch hingefahren bin.
Genau, da hatten wir das CISPA als neues Helmholtz-Zentrum begrüßt. Die haben sich dann aber, was noch so neu ist bei Helmholtz, haben die sich dann so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben mit dem IPP, dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
Ja.
Die waren ja auch bei uns als assoziiertes Helmholtz-Zentrum Mitglied.
Ja.
Das sind sie jetzt nicht mehr. Da hat man irgendwie so gesagt, wir räumen mal auf und sagen, wir sind ein Max-Planck-Institut und sind dann auch nur noch bei Max-Planck als Institutmitglied. Das hat sich geändert.
Der ist noch Helmholtz, ne?
Ja, ja, genau. Okay. Also die Mitgliederzahl ist jetzt dann durch diesen CISPA-IPP-Wechsel weiterhin bei 18. Mhm. Ein Helmholtz-Zentrum hat sich gerade jüngst, also eine Woche bevor wir das hier aufnehmen, wir nehmen das hier am 7. April 2021 auf, vor einer Woche hat sich das ehemalige Helmholtz-Zentrum Geesthacht umbenannt.
Och.
Die heißen jetzt Herion, Helmholtz-Zentrum Herion. Da kannst du dann auch beim nächsten Mal, wenn wir wieder da sind, kannst du mal nachfragen, was es damit auf sich hat.
Ist das so eine Abkürzung wie,
so wie
Atlas oder so?
Ja, oder so wie Geoma oder ja. Sowas, ja. Und genau, bei uns ist insbesondere neu, bei uns für die Gemeinschaftsebene der Helmholtz-Gemeinschaft, dass wir dieses Jahr den 200. Geburtstag von Helmut von Helmholtz feiern. Der ist vor 200 Jahren, wurde er geboren und da machen wir einige Aktivitäten und da kann man auf der Webseite www.helmholtz200.de, also www.helmholtz200.de kann man nachgucken, was da bei uns so gerade abläuft.
Da machen wir aber auch noch was zu Hermann von Helmholtz separat, oder?
Können wir auch noch was machen.
Klar. Also weil es ja vielleicht auch eine ganz interessante Figur, auch in seine Zeit hinein kontextualisiert.
Wir hatten ja auch schon mal ein bisschen was Historisches, hatten wir ja auch schon mal, ne, wo du dann mal...
Da ging es aber ums, Geburtstag der Helmholtz-Gemeinschaft, ne?
Genau, und wir haben ja auch bei den Helmholtz-Resonatoren, da haben wir uns ja auch schon drum gekümmert mal, ne? Als du mal da in Hessen oder wo warst, bei diesem... Lehrer und dem
richtig lang. Ach ja, genau. Ja, das war in Heidelberg, ne?
Ja, oder Heidelberg war es, genau. Ja. Naja, ansonsten machen wir aber so weiter und insbesondere machen wir mit dem guten alten Holger Plauderton weiter, dass du dich einfach schlau fragst in den Gesprächen, nicht wahr? Ja, also wer jetzt aufgehört hatte, den Podcast aus seinem Podcatcher rausgeschmissen hat und jetzt irgendwie es wieder wahrnimmt, bitte abonniert uns wieder.
Aber wie soll er das machen, wenn er den nicht mehr im Podcatcher hat?
Tja, da muss ich den vielleicht in meine kuratierte Liste packen oder du musst den mal irgendwo pluggen, den Podcast oder so.
Ja, aber das mache ich eh. Also das ist ja.
Genau. Und genau, wir haben schon gesagt, dass es weitergeht mit Frau Heinemann von DESY. Wir haben Quantencomputer, hast du schon erwähnt. Wir haben noch einen Hirnforscher von DZNE jetzt noch mit auf der Liste. Also da kommt in den nächsten Monaten, was wir machen. Weil wir jetzt keine kurzen Folgen haben mehr, so mit einer Folge pro Monat weiter. Und wenn ihr Themenwünsche oder allgemeines Feedback habt, dann genau, es gibt im Blog, das muss man auch vielen Leuten, glaube ich, heute nochmal so sagen, es gibt einen Blog zum Podcast auf resonator-podcast.de. Da gibt es zu jeder Sendung einen Artikel, in dem man sich den Podcast anhören kann, auch mit Kapitelmarken zum Beispiel. Und da kann man auch Feedback hinterlassen, Themenwünsche, gehen auch per Mail an info@resonator-podcast.de.
Henning Krause, ich verbleibe in der Hoffnung auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und bedanke mich fürs Gespräch.
Gerne und ja, danke an alle Hörerinnen, die das hier möglich machen. Tschüss.